herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus München,
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Die heutige Folge heißt Refluxbeschwerden, wie viel Diagnostik muss es sein? Wir haben in den letzten Folgen ja ein bisschen schon kennengelernt, Refluxbeschwerden, das ist erführend Sodbrennen, das ist die Regurgitation, also das Zurückfließen von Speise aus dem Magen in die Speiseröhre zurück, das sind die Hauptbeschwerden, sind häufig und werden beim Allgemeinarzt als auch beim Gastroenterologen sehr häufig angesprochen. Wie oft reicht aber das einzelne Gespräch und kann in eine symptomatische Therapie übergehen? Oder wie oft braucht es echte Diagnostik, das, was der Patient erwartet, dass jetzt irgendwas passiert, dass wir was machen? Wenn ein Patient mit Sodbrennen zu uns hereinkommt, was sind denn so die ersten Fragen, die wir stellen sollten, um zu differenzieren? Brauche ich jetzt direkt Diagnostik oder kann ich erstmal Ruhe bewahren?
Also wichtigste Frage für mich ist immer, wie häufig tritt das auf? Tritt das tagsüber auf oder nachts oder beides? Wie lange haben Sie das Ganze schon und wie stark leiden Sie darunter? Also irgendwo eingrenzen, ist das jetzt ein Problem, was am Wochenende nach einer kräftigen Mahlzeit und irgendwo Alkoholgenuss auftritt, oder ist das etwas, was die Menschen begleitet? Wir wissen aus Studien, wer so etwas zwei oder mehrmals pro Woche hat, in etwas stärkerer Ausprägung, dessen Lebensqualität ist beeinträchtigt und man ist dann irgendwo berechtigt, von einer Krankheit zu sprechen. Das heißt aber nicht obligat, dass jeder jetzt eine Diagnostik haben muss. Früher haben wir immer gesagt, naja, einmal am Anfang endoskopieren und dann wissen wir, ob da irgendwie was Schlimmes ist und dann ist das so. Das machen wir heute eigentlich nicht mehr. Bei der Vielzahl der Menschen sind ja wahrscheinlich deutliche zweistellige Millionenzahlen in Deutschland von Menschen, die Refluxbeschwerden haben, und die können wir gar nicht alle endoskopieren. Und wir wissen es auch, wir brauchen die auch alle nicht zu endoskopieren, sondern wir sollten das begrenzen, zunächst mal auf Menschen, die ein besonderes Risikoprofil für schwere Formen der Refluxkrankheit oder vielleicht auch, wie wir in einer vorangegangenen Folge schon besprochen haben, ein mögliches Krebsrisiko haben. Und das sind eben die Menschen, die über viele Jahre, vor allen Dingen auch nächtliche Beschwerden gehabt haben, wo es in der Familie vielleicht Speiseröhrenkrebs gibt oder wo eben zusätzliche Symptome da sind, die wir so als Alarmsymptome bezeichnen. Das Schlucken klappt auf einmal nicht mehr so richtig oder man fühlt sich allgemein schwach, es wurde vielleicht eine Blutarmut festgestellt. Solche Dinge, dann müssen wir sofort endoskopieren. Und ansonsten gehen wir heute eher so den Weg, dass wir erstmal behandeln. Machst du das auch so in deiner Praxis, Achmed, oder?
Wir haben ja gemeinsam die Leitlinie erarbeitet. Das haben wir ja ganz klar, kann man ja an der Stelle auch ruhig mal erwähnen. Das haben wir schon verändert, so in der Herangehensweise. Früher haben wir immer gesagt, naja, wir müssen die irgendwie alle spiegeln. Heute sagen wir, wie du schon sagst, wenn wir keine Alarmzeichen haben, wenn wir Standardsymptomatik in Anführungsstrichen haben, wenn wir keine Risikofaktoren haben, dann behandeln wir erstmal. Und dann behandeln wir, das muss auch kein Säureblocker sein, dann können wir alles behandeln, also mit allen Medikamenten behandeln, also Säurebinder wie Antazida, Heilerde und Co., um die Symptome zu kontrollieren. Und das wird erstmal reichen. Aber es ist schon so, muss man ehrlicherweise sagen, dass man, wenn die Beschwerden länger bestehen, die Patienten auch nächtliches Sodbrennen haben, starkes Sodbrennen haben, dann vielleicht ein bestimmtes Alter auch haben, 50 Jahre plus X, Männer sind, dabei noch rauchen, vielleicht auch adipös sind, also diese Risikofaktoren, dass man dann schon auch gerne Diagnostik machen will. Die Diagnostik heißt dann natürlich erst einmal die Magenspiegelung, das ist auch klar. In jedem Falle müssen wir Diagnostik machen, wenn Patienten nicht auf unsere Therapie ansprechen, auf die Standardtherapie und sagen, naja, ich habe das jetzt gemacht, den Säureblocker geschluckt oder was anderes genommen. Ich habe nach wie vor, und da können wir ja so eine Frist von 8 bis 12 Wochen nehmen, nach wie vor immer noch dieses Brennen hinter dem Brustbein oder auch den Schmerz, dann sollten wir natürlich auf jeden Fall Diagnostik machen. Ich glaube, so ist es ein pragmatisches Vorgehen. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass wir, wenn denn schon mal Diagnostik erfolgt ist, auch nicht ständig die Diagnostik wiederholen mit der Magenspiegelung. Das erleben wir ja auch immer wieder, dass Patienten kommen und sagen, ich hatte schon 3 Magenspiegelungen, habe jetzt wieder Sodbrennen. Wie sieht's denn aus? Steht jetzt die 4. an? Und ich glaube, da an der Stelle im Sinne von Wiederholungsuntersuchung, wenn sich die Beschwerdesymptomatik nicht verändert hat und wenn wir auch keine Vorläuferbefunde in den vorherigen Spiegelungen gesehen haben, dass wir dann auf jeden Fall keine erneute endoskopische Untersuchung im Sinne einer Magenspiegelung benötigen.
Also ein Aspekt ist so ein bisschen schwierig immer in der Sprechstunde. Es gibt inzwischen Menschen, die kommen in die Sprechstunde rein und setzen sich hin und sagen, ich habe Reflux. Und da tue ich mich dann immer schwer, weil im Endeffekt Reflux ist ja dann eine Diagnose, wie wir sie stellen, oder ein etwas Messbares, aber es ist ja im Prinzip erstmal kein Symptom, weil Symptom ist Sodbrennen, ist Schmerzen hinterm Brustbein, ist Regurgitation. Und mit ich habe Reflux kann ich immer wenig anfangen, drum frage ich dann immer nach. Bei den meisten unserer Patienten ist dann das klassische Sodbrennen das eigentliche Symptom. Und drum kommt man ja auf die Refluxkrankheit. Die Menschen differenzieren es dann oftmals auch in Sodbrennen oder Brennen hinterm Brustbein anderer Art. Manche sagen auch, sie haben so leichte Schwierigkeit beim Schlucken. Das ist für mich schon ein Übergang, wo ich sage, das ist dann möglicherweise gar nicht mehr klassisches Sodbrennen. Das heißt, wenn sozusagen der Aspekt Schluckschwierigkeit plötzlich in den Vordergrund kommt, dann bin ich mit der Diagnostik schon sehr viel großzügiger. Und ein anderer Aspekt, der jetzt nicht so häufig singulär im Vordergrund steht, ist aber die Regurgitation, also das Zurückfließen. Manchmal kommen Menschen vorbei und sagen, es fließt mir richtig viel nach oben. Und bei denen steht oftmals das Sodbrennen gar nicht so sehr im Vordergrund. Das sind Menschen, da schaue ich schon frühzeitiger rein, meistens auch nach der ersten Sprechstunde schon. Lediglich beim klassischen Sodbrennen, da bin ich ganz leitlinienkonform und sage, wir brauchen erstmal keine Diagnostik, sondern wir können pragmatisch vorangehen und eigentlich therapieren. Und früher hat man ja die Therapie eigentlich als diagnostischen Versuch gesehen. Ja, wenn die Therapie angeschlagen hat, dann hieß es ja früher so ein bisschen, jetzt ist die Diagnose bestätigt. Ich glaube, so weit ist man heutzutage nicht mehr, sondern heutzutage, sagen wir, wenn Sodbrennen besser wird auf den Säureblocker, dann ist es ein Sodbrennen und die Refluxkrankheit, den Begriff benutzen wir eigentlich erst, wenn man wirklich durch die Spiegelung oder Untersuchungen abgesichert hat, dass es eine echte Refluxkrankheit ist. Wir sprechen immer viel über Spiegelung, weil das ist etwas, was wir dann viel und auch gerne anbieten, weil wir es natürlich anbieten können. Aber es ist ja nicht die einzige Diagnostik, die man machen kann. Wir haben ja noch im Prinzip radiologische Optionen. Wir haben Funktionsdiagnostik. Wir können messen. Wie oft setzt du denn Funktionsdiagnostik ein, Jochen?
Eher selten. Also man muss fairerweise sagen, die Endoskopie ist ja kein gutes Diagnostikum für die Refluxkrankheit. 70% der Patienten hat unbehandelt nichts an der Speiseröhre. Das heißt, die Empfindlichkeit, diese Diagnose stellen zu können, ist maximal 30%. Das muss man fairerweise sagen. Und bei der Endoskopie geht es tatsächlich darum, diese 30% vielleicht zu identifizieren oder eben auch, was wir schon mal an anderer Stelle besprochen haben, Vorläuferveränderungen von Speiseröhrenkrebs festzustellen oder eben einfach auch eine ganz andere Krankheit. Weil die Symptome, das Sodbrennen, ist ja nicht beweisend dafür, dass man Reflux hat, sondern es gibt auch andere Krankheiten, andere Entzündungen der Speiseröhre, die eben auch ein Brennen hinter dem Brustbein machen kann, was mit Sodbrennen durchaus verwechselt werden kann. Also das muss man an der Stelle wissen. Wenn ich die Symptome habe, wenn ich endoskopiert habe und ich habe jetzt bei der Endoskopie nichts Gravierendes gefunden, dann führe ich in aller Regel keine Funktionsdiagnostik durch. Also die Funktionsdiagnostik, Messung von Reflux oder Messung der Druckverhältnisse in der Speiseröhre, das mache ich nur in 2 Situationen. Dann, wenn eine Operation irgendwo geplant wird, dann ist es ein Muss. Das muss man dann tun, sonst ist es ein Behandlungsfehler. Oder wenn die Beschwerden, die da sind, einfach auf die Therapiemöglichkeiten, die wir haben, überhaupt nicht ausreichend anspricht. Dann möchte ich auch gerne wissen, warum spricht das nicht an? Was ist da irgendwo das Problem? Und dann brauche ich die Funktionsdiagnostik. Also von insgesamt vielleicht 100 Refluxpatienten oder vielleicht sogar noch mehr, ist es vielleicht einer, der Funktionsdiagnostik bekommt. Aber die anderen brauchen das aus meiner Sicht im Regelfall nicht. Und es ist ja auch nicht breit verfügbar. Es ist auch keine angenehme Diagnostik. Das muss man fairerweise auch noch dazu sagen, sodass man das tatsächlich auf diese einzelnen wenigen therapeutisch schwierigen Fälle begrenzen sollte.
Ja, wie du schon sagst, es ist halt schwierig verfügbar. Und insofern können wir ja froh sein, dass wir es nicht so häufig brauchen. Du hast die Situation geschildert. Wenn wir es dann brauchen, dann brauchen wir es aber auch. Und dann muss man halt irgendwie es bekommen und das Zentrum suchen, in dem diese Untersuchung dann durchgeführt wird. Ist ja standardisierte Untersuchung. Also man kann da schon eine Menge herausarbeiten, wenn man dann die Untersuchung braucht und auch macht. Insbesondere, was ich immer hilfreich finde, ist, wenn jetzt irgendwie die Standardtherapie nicht funktioniert, alles schon gemacht und die Patienten leiden immer noch an diesen Beschwerden und jegliche Therapien haben nicht geholfen, dass man dann auch manchmal mit dieser Art der 24 Stunden Säure und Messung, ist ja nicht nur Säure, die wir messen, die zurückfließt, sondern auch nicht saure Flüssigkeit fließt ja auch zurück, dass wir dann auch manchmal den expliziten Ausschluss einer Refluxkrankheit durch die Untersuchung bekommen. Und das hilft natürlich im Management der Patienten auch sehr gut, dass man sagen kann, ja, sie haben Beschwerden, aber es ist nicht der Reflux, der die Beschwerden macht. Gibt andere Ursachen, aber das ist kein Reflux. Hilft auch. Aber wie gesagt, nicht so häufig, dass wir das benötigen. Aber wenn wir es benötigen, dann ist es auch wichtig, dass wir es bekommen.
Wie lange wartet man in Hannover auf einen Termin für eine solche Diagnostik?
Ja, gute Frage. Ich meine, wir haben ja die glückliche Situation, dass wir es anbieten können, aber auch nur im stationären Setting, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ist ja eigentlich eine ambulante Untersuchung. Wir kennen ja das Problem, wird aber im ambulanten Setting nicht bezahlt, also bieten es nur die Kliniken an. Also wir haben hier in Hannover schon 2, 3 Kliniken, in denen es angeboten wird. Also insofern ist die Verfügbarkeit dann schon da. Den Termin, wir müssen ja so ein bisschen haushalten auch mit den Terminen. Also da kann man schon mal 4 bis 8 Wochen warten, bis man dann, also wir sind im Moment so bei etwa 6 bis 8 Wochen Wartezeit. Ist ja aber auch kein Notfall. Also insofern, das kann man akzeptieren. Aber das ist natürlich Hannover Stadt. Ich weiß nicht, Martin, so tief im Süden, wie sieht's aus?
So im tiefen Süden haben wir so eine differenzierte Versorgung. Für eine Routine-Magenspiegelung kann man hier auch gut und gerne schnell mal 6 Monate warten. Das kann einem schon passieren. Insofern haben die Menschen, die einen guten Hausarzt haben, einen Vorteil. Weil der Hausarzt darf nicht nur die Überweisung ausstellen, sondern der Hausarzt darf bei uns tief im Süden auch die Dringlichkeit feststellen. Und wenn einer meiner zuweisenden Hausärzte bei mir anruft und sagt, ich habe hier jemanden, ich glaube, der braucht es innerhalb von einer Woche, dann glaube ich dem Hausarzt und ermögliche das. Wenn der Hausarzt diese Dringlichkeit nicht feststellt, dann geht's halt auf die Warteliste und dann kann man da immer noch Glück haben und nach vorne rutschen, aber man kann auch Pech haben und tatsächlich ein halbes Jahr warten. Das ist aber, glaube ich, eine recht gute Lösung, dass der Hausarzt, der eigentlich in unserem System schon ein Gatekeeper ist und der viel Erfahrung mitbringt, wenn einer meiner Hausärzte meiner Zuweiser anruft, dann wird der schon recht haben und dann ermögliche ich eine Dringlichkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch so macht.
Ja, das ist ja sozusagen die vorweggenommene Gesundheitsreform, so wie sie jetzt im Koalitionsvertrag drin steht, eben dieses primärärztliche System und die Dringlichkeit für die Termine, finde ich gut, muss ich persönlich sagen, weil das sicher dazu führt, dass das doch etwas differenzierter betrachtet wird. Ich kann mich an eine junge Patientin erinnern, die eben auch einen Termin für eine Gastroskopie in 6 Monaten bekam und sich dann selber auf den Weg gemacht hat, einen früheren Termin zu bekommen und dann ausgedehntes Magenkarzinom gehabt hat. Das sind dann so diese Negativauswüchse der auf die lange Bank geschobenen Diagnostik. Da wäre schon schön, wenn wir diese Kapazitäten, die ja sicher begrenzt sind, Endoskopie, Funktionsdiagnostik, wenn wir die nach Dringlichkeit und Notwendigkeit sortieren könnten. Wenn das bei euch gut klappt, ist das sicher gut. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das überall gut klappt.
Also wenn es schon die vorweggenommene Gesundheitsreform der angehenden Regierung ist, dann, also wie gesagt, im Süden läuft gut, rollt's bitte im ganzen Land aus, dann können wir eine Regierung weitergehen. Ja.
Aber ich glaube, man muss auch ehrlicherweise sagen, Jochen, ja, du hast die junge Patientin angesprochen. Ich weiß nicht, hatte die noch andere Symptome als unspezifisches Sodbrennen oder saures Aufstoßen? Also gab es da Alarmsymptome? Weil wir müssen auch ehrlicherweise sagen, in der Medizin fallen eben auch manchmal Patienten durchs Raster. 6 Monate ist natürlich wirklich viel und wenn eine gewisse Dringlichkeit da ist, ist das einfach auch zu lange. Aber die Patienten haben wir ja natürlich alle, ne? Die durchs Raster fallen, die dann irgendwann Diagnostik bekommen und dann ist was Schlimmes da. Aber zum Glück ist das ja sehr selten und ich glaube, unser System gibt einfach auch nicht her. Es gibt immer ein Raster, ne? Durch das man fallen kann.
Also ich glaube, wir als die, die sich als sogenannte Experten in diesem Bereich bewegen, finde ich, müssen das mehr steuern. Ihr seht ja wahrscheinlich auch viele Patienten, wo ihr sagt, muss da jetzt schon wieder eine Gastroskopie durchgeführt werden? Also die so einmal im Jahr kommen, jedes Jahr nichts haben in der Gastroskopie. Das muss man steuern. Und diejenigen, die es tatsächlich brauchen, dass die eben frühzeitig, rechtzeitig drankommen. Das ist eine Herausforderung, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Und so ist es mit der Funktionsdiagnostik auch. Wir wollen ja nicht die Funktionsdiagnostik machen bei Menschen, die es vielleicht nicht brauchen. Aber es laufen auch eine ganze Menge rum, die es tatsächlich gut gebrauchen könnten und es dann nicht bekommen. Eben aus logistischen Gründen, dass es nicht zur Verfügung steht oder dass es ambulant nicht durchführbar ist und so weiter und so weiter. Deshalb ist es ja schon ganz wichtig, dass wir dieses Thema eben klar thematisieren, wer braucht wirklich welche Diagnostik. Ja, und ich glaube, das haben wir ja ganz schön rausgearbeitet, dass viele eben keine Endoskopie primär brauchen, dass man das durchaus anhand der Symptome, der Probleme differenzieren kann, dass die Funktionsdiagnostik einzelnen wenigen vorbehalten bleiben. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, dass der Breischluck zur Diagnostik einer Refluxkrankheit ungeeignet ist. Also der sollte eigentlich an der Stelle zumindest gar nicht durchgeführt werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe immer noch mal wieder Patienten, wo dann die Bauchpresse und Kopftieflage gemacht wird, um dann radiologisch den Reflux zu provozieren. Das ist natürlich diagnostisch nicht hinweisend. Das ist eine Untersuchung, auf die man sehr gut verzichten kann.
Das war ja fast schon eine Zusammenfassung.
Im Prinzip schon. Ahmed, du darfst.
Ich darf jetzt zusammenfassen. Ja,
unser Thema war Refluxbeschwerden, wie viel Diagnostik muss es sein? Also da ist auch der Begriff muss mit dabei.
Muss, ja. Ich glaube, jetzt kann ich zusammenfassen. Also wir brauchen in häufigen Fällen erst einmal keine Diagnostik, sondern können erst einmal behandeln. Und wenn wir Diagnostik brauchen, weil vielleicht die Behandlung nicht funktioniert oder gewisse Risikofaktoren vorliegen, dann machen wir in erster Linie eine Magenspiegelung. Wir haben gehört, dass wir so in 30% dann anhand des Befundes die Refluxkrankheit, und das ist dann in der Regel eine Entzündung, quasi dingfest machen, in 70% nicht. Und wenn es dann immer noch weiter nicht funktioniert, unsere Therapie, oder wir fragen uns, ist denn die Beschwerdesymptomatik wirklich ein Reflux oder stehen Patienten vor einer Operation, dann haben wir im Grunde genommen die Funktionsdiagnostik, in der wir über 24 Stunden den Säure- und überhaupt den Flüssigkeitsreflux nachweisen. Und in der Kombination, dann haben wir die Möglichkeit, die Refluxkrankheit richtig nachzuweisen. Aber wir brauchen es sehr selten, wie schon eben geschildert. Und insofern häufig Behandlung der Symptome. Das ist im Grunde genommen im Mittelpunkt unserer Bemühungen im Alltag bei der Refluxkrankheit und wenig Diagnostik. Und vor allem keine Wiederholungsdiagnostik, wenn vorher alles in Ordnung war.
Ahmed, das war, fand ich, ein großartiges Schlusswort. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr alle mit dabei wart. In 14 Tagen geht's weiter, das ist gar nicht mehr so lang hin. Und dann heißt's wieder, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen. Und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.